CD Uplink.
Okay, es hat geklopft. Ich glaube, es geht los. Herzlich willkommen zu CT Uplink. Jetzt gerade live. Wie versprochen von der IFA. Ihr seht jetzt gerade nicht so allzu viel von der Messe. Ihr müsst uns das einfach glauben, dass hier drumherum die ganzen Stände sind und ein tierisches Halligalli.
So wie die Mondlandung, so ein bisschen. So in so einem Studio.
Ja, was genau.
Ganz das stimmt. Ja. Irgendwann wird uns das mal in 50 Jahren vorgeworfen, dass es alles gefaked war.
Genau.
Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Reingeklickt habt.
Das habe ich mal getestet.
Mein Name ist Hannes Schiruller. Und die Dame, die sich gerade auf was ganz anderes dort
konzentriert. Ja, Entschuldigung, da ist gerade so ein Segway ohne Dings. Ich habe das mal auf der CES getestet. Das ist total cool.
So ein, hier ist gerade so ein Segway.
Ohne Mittelsäule, sondern nur so ein Laufboard.
Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Wir haben das gut einstudiert, ne? Dieses so zu tun, als wären wir auf der Messe.
Ja.
Nee. Also, wer ist denn zu Gast heute?
Ulrike Kuhlmann vom Hardware-Ressort.
Achim Bartschok aus dem Mobilressort.
Jan Jansen aus dem Hardware-Ressort. Ja. VR-Ressort.
Also ich finde es richtig cool, die Mischung hier jetzt von uns, weil das eigentlich genau die Themengebiete wiedergibt von der IFA. Ne?
Ja,
also
das
du
stimmt.
Bist ja unser VR-Guru mittlerweile. Und Achim und ich kennen uns so ein bisschen mit dem Mobilkram eher aus, Smartphones, Tablets. Und Ulrike, du bist vor allem für Fernseher, Displays, alles, was irgendwas optisch
alles,
darstellt.
Alles, was leuchtet, ne?
Alles, was leuchtet, ja, genau. und so, das ist ja eigentlich auch das, was so auf der IFA jetzt hier so zu sehen ist. Vielleicht ein bisschen PC-Hardware noch dieses Jahr, ne?
Skylake, fand ich ja irgendwie
stimmt.
Ungewöhnlich,
Skylake,
oder?
Skylake, hier in der Nebenhalle.
Auf der IFA gelauncht worden
ist. Ja.
Ja, ja auch generell.
Viele
also,
Geräte, ne?
Ja, also die Laptops, drüben in der Halle stehen ein Haufen Laptops, es hat Intel auch einen großen Stand. Ich weiß gar nicht, ob es die letzten Jahre hatte Intel nicht ansatzweise sowas Großes gemietet.
Ich glaube, die hatten schon immer einen großen Stand, aber die haben aber nie, oder haben die?
Die haben auch, oft haben die ja eher so ein bisschen gucken, so was kommen, so was sind die nächsten Sachen, zeigen so ein bisschen was und...
Ja. Glaub, hatten die nicht letztes Jahr VR? Hatte Intel nicht die VR?
Wie bitte?
Hatte Intel letztes Jahr nicht die VR? Die Oculus? War das nicht bei Intel?
Ja, stimmt, die hatten aber noch die alte.
Ja, natürlich. Und wir hatten schon die neue.
Ja.
Also ich finde, dass tatsächlich die IFA hat so den Fokus erweitert. Ne? Das ist jetzt tatsächlich auch IT-PC-Technik. Das hatten sie früher nicht.
Definitiv, ja. Also ich war auch auf der Acer-PK und da lag der Schwerpunkt ganz stark auf so Mini-PCs und Gaming-Laptops und so.
Ja.
Eigentlich so total untypisch hier für die IFA-Messe eigentlich bislang gewesen.
Aber was hier so an Smartphones und Tablets rausgehauen wird, das ist ja fast wie Mobile World Congress, oder?
Von der Quantität, ja.
Ja, ne?
Aber...
Ach so, okay.
Also, ja, gut, dass du es angesprochen hast. Also es gibt so ein paar Highlights, finde ich schon.
Was sind denn deine Handy-Highlights?
Danke, dass du es angesprochen hast.
Ja.
Ich habe da zufällig gerade was vorbereitet.
Ja. Das sind jetzt hier
einmal das Samsung Galaxy S6 Edge Plus, was zwar schon davor vorgestellt wurde, aber hier nochmal halt richtig hochgehalten wird und für das breite Publikum quasi vorgestellt wird.
Mhm.
Also so eine große Version des S6 Edge, also großes Display, 5,5 Zoll, aber halt auch so einen gebogenen Rand, so ein gebogenes AMOLED an der Seite halt. Ohne Stift oder so, also das Note 5 wurde ja zusammen mit dem Gerät vorgestellt, aber bislang noch nicht für Deutschland angekündigt. Einfach eine große Version vom S6 im Prinzip, von der Hardware.
Wollen wir?
Ja, klar. Genauso schick auch.
Ja.
Und hier das andere, das ist auch so eins meiner persönlichen kleinen Highlights, das ist das Huawei Mate S. Es gab ja schon mal so ein Mate 7, die Reihe ist halt so besonders groß halt, auch eher so ein Phablet. Und was ich hier halt ziemlich cool fand ist, Huawei verbindet man in Deutschland glaube ich immer noch eher mit so preiswerten Geräten, so maximal bis 400, 500 Euro. Das Teil kostet über 650 Euro, ist aber auch recht edel, also sehr dünn und relativ leicht, dafür, dass
das
es aus Alu ist.
Ist das ein richtiger Metallrücken? Ja,
ja das ist wirklich Alu, genau, hier. Pass mal an.
Also was mir generell auffällt, ist, dass echt viele Geräte eher so in die Richtung schickes Glas, Metall gehen. Auch in die Günstigkeit. Ich meine, das kostet jetzt auch über 600 Euro.
Ja.
Aber auch wenn du bei den Geräten bei 300, 400 Euro guckst, wenn Medion hat hier jetzt auch Geräte vorgestellt, so mit Glasrückseite, du hast...
Ja, Gigaset, das ist das beste Beispiel dafür, oder?
Ja, auch, wobei die auch relativ teuer dann noch sind, ab 350 Euro. Aber viele, also diese, versuchen alle, habe ich so das Gefühl, versuchen jetzt so ein bisschen stylischer, ein bisschen edler auch zu werden. Weil du, glaube ich, auch mit Hardware allein, das kannst du überhaupt nichts mehr, niemand mehr vom Ofen.
Also die Unterschiede sind nicht mehr so groß, ne, bei der Hardware. Da gibt es dann ein High-End-Zeug, aber das...
Bevor wir da allgemeiner werden, ich würde ganz kurz noch ein Feature von dem hier nennen, also jetzt von diesem spezifischen Gerät wiederum nicht, aber das gibt es in verschiedenen Versionen. Versionen, unter anderem gibt es das mit sogenannten Force Touch, also halt so ein druckempfindlichen Touch-Display, wo halt jetzt immer drüber diskutiert wird, dass es Apple bringen soll und so weiter. Und Huawei hat es jetzt schon vorgestellt, wir konnten es auch ausprobieren. Ist irgendwie so ganz nett.
Aber ist das nicht auch dieses Feature, dass man, nee, das heißt Taptic, ne? Dass man da so, wenn man Dollar draufdrückt, dass man das Gefühl hat, dass man so ein, dass der Finger tief reindrückt?
Nee, das nicht. Also man hat keinen, man kann halt kein Feedback, irgendwie das ist nicht weich oder so.
Ah, ja, okay. Und wie genau ist das?
Bitte? Vibrieren tut es schon, wenn du drückst.
Genau, es vibriert, ja.
Aber wie genau ist das? Also vibriert es dann genau an der Stelle oder vibriert es auch?
Also es ist halt ein Vibrationsmotor und vibriert dann allgemein. Einfach nur als Rückmeldung.
Ich habe das mal gesehen, wie das gemacht wird. Das ist tatsächlich so eine kleine Welle mit so einer Unwucht drin und die haut dann immer dagegen. Ja. Das ist völlig irre.
So ein klassischer Vibration.
Aber wo wir gerade über teures Smartphones geredet haben. Das teuerste Smartphone ist doch, glaube ich, das Sony Xperia Z5 Premium für 800 Euro, oder?
Also mit 4K-Display, ja.
Mit 4K-Display, ja, oder auch nicht.
Also
ne?
Also erstmal auf den Preis zu sprechen, ich
ist
glaube...
Mit Sicherheit ist der teuerste auf der Messe. Also ist natürlich auch ein absoluter High-End-Gerät. Wir waren ja auch... da haben sie angeguckt, sehr großes Display, was war es, 5,5?
5,5 und diese silberne, und also diese spiegelnde Chrom.
Also nur ganz kurz zur Übersicht, das ist halt, Sony hat halt drei Smartphones vorgestellt, halt von dieser High-End-Serie Xperia Z5, Kompaktversion, die es ja auch von den anderen immer gab, die ganz normale und dann dieses Premium.
Genau.
Ja, und da hast du ja auch noch sehr spezielle Erfahrungen mitgemacht.
Ja,
du hast es ein bisschen untersucht, ne?
Genau, also eigentlich hatten wir gar nichts Böses im Schild, sondern wir sind da hingegangen, weil wir gedacht haben, 4K-Smartphone, geil. Mit unseren Pappbrillen, ne? Mit meinem Lieblingshobby.
Man muss sich ja überlegen, ein 4K-Display im Handy, eigentlich bringt es ja erstmal nichts, weil du siehst den Unterschied schon bei einem Quad-HD.
Also wir sagen, das waren bis 300 dpi. Genau. Hast du gesagt? Ja, echt?
Ja, ich find's geil.
Nein, aber der Gag ist, im Prinzip bringt's eigentlich nichts, aber wir saßen da und haben gesagt, wow, für Cardboard, für VR, ist das doch der
und
Hammer.
Und bei VR guckt man halt mit Lupen aufs Display drauf und wir haben bisher bei allen Handys, die wir damit ausprobiert haben, du hast ein super pixeliges Bild und sogar die professionellen Brillen, die bald rauskommen, Oculus Rift, HTC Vive und so weiter, die haben alle ein recht pixeliges Display und wir haben gedacht, wow, 4K, das ist wahnsinnig gut geeignet für Virtual Reality, sind da hingegangen, haben Apps, drei VR-Apps da drauf installiert und haben gesehen, das ist ja überhaupt nicht besser. Sieht genauso aus wie beim 1080p.
Woran habt ihr das so gesehen? Das war immer noch pixelig, oder?
Du hast die Pixelkanten, also an den Diagonalen, also die ganz diese Jaggies oder wie die heißen, ganz klassisch.
Genau, was man nicht mehr so gesehen hat, war das Raster. Also da sind wohl wirklich...
Also ein 4K-Display ist da drin.
4K-Display ist es und deswegen siehst du dieses Raster der Pixel nicht so. Hm. Aber man hat trotzdem nicht das Gefühl gehabt, die Inhalte sind schärfer.
Nicht schärfer.
Dieses Raster hat man zum Teil nicht mehr gesehen von den Pixeln. Hm. Aber es waren dann trotzdem Pixel zu sehen.
Das heißt, der Inhalt wird nicht in 4K zugespielt.
Ja, das war unser Gefühl. Ja. Das war unser Gefühl. Und dann haben wir auch noch ein bisschen mit den Lupen, haben wir die Lupen ausgebaut aus dem Teil und haben da drauf geguckt und haben auch tatsächlich auf dem Homescreen Pixel gesehen und das hätte man ja eigentlich, wäre eigentlich bei über 800 dpi nicht gewesen. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert hier bei uns so am Stand im Tickerraum und haben halt gesehen, dass Sony auch auf der Produktseite da immer so Sternchen, so 4K-Smartphone mit so einem kleinen Sternchen
da steht dran. Dann irgendwie erstes 4K-Smartphone der Welt oder so.
Sternchen. Ja. Und dann verbirgt sich hinter dem Sternchen, 4K bezieht sich auf die Kamera und aufs Display.
Aber bei der Kamera ist es ja nun wirklich gar nichts Besonderes. Nee, also genau, seit anderthalb Jahren oder so kann jedes High-End-Handy 4K-Videos drehen.
Aber das heißt, das Display ist schon 4K.
Das Display ist 4K, aber das ganze Android-System, also wir haben dann noch ein bisschen weiter rumprobiert. Ich bin dann nochmal heute hingegangen und habe einen Screenshot gemacht vom Homescreen und habe mir dann danach die PNG-Datei, Bilddatei angeguckt, Full HD-Auflösung.
Ach. Und also nicht mal diese 2560, sondern dann, nur Full HD.
Genau. Und dann habe ich Sony nochmal damit konfrontiert, gesagt, Leute, das läuft ja nur. Und dann haben sie gesagt, ja, Android ist noch nicht ausgelegt für 4K. Das ist so, dass das Handy läuft mit 1080p und wird hochskaliert. Aber unsere Foto-App und unsere Video-App, die ist sozusagen so systemnah programmiert, weil wir auch die proprietären Display-Treiber da drin haben, dass das direkt aufs Display geht.
Okay.
Aber als ich dann in der 4K-Video-App mit einem 4K-Video einen Screenshot gemacht habe, war das auch nur 1080p groß.
Okay. Liegt das an der Screenshot-Funktion?
Das hat Sony so gesagt. Das muss ich dann jetzt einfach mal glauben. Aber ich finde, es ist trotzdem Betrug, oh, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon nicht gut, dass das Ganze schon ein bisschen Kunden verarscht.
Okay, da muss man sich aber fragen, an wem liegt es? Ist es Sonys Schuld?
Ja, aber sie müssten es eigentlich...
Sie sagen es ja, nicht so prominent.
Naja, also ja, aber ich habe dann nochmal gefragt, wenn ich ein App-Entwickler wäre und dafür eine 4K-App entwickeln wollen würde, würde das gehen? Mhm. Und es wurde verneint, weil ich halt keinen Zugriff auf diese Treiber habe.
Okay.
Das heißt...
Ach so, oh, das ist natürlich doof.
Ja.
Okay, also das heißt, selbst wenn das jetzt stimmt, was Sony sagt, selbst dann könntest du nur Bilder und Videos in wirklich 4K auflösen.
Ja, mit den eingebauten Sony-Apps.
Aber es gehen weder Webseiten anzeigen, du kannst den Homescreen, die ganzen
und,
Objekte
werden VR-Apps so. Gehen nicht.
Und wenn Gaming geht auch überhaupt nicht.
Wenn ich ein 4K-Video von YouTube angucken will, sehe ich das dann in 4K?
Weil das ja der Browser ist.
Läuft ja auch nicht in der Sony
oder in der YouTube-App.
Jetzt muss man natürlich sagen, es kann natürlich sein, dass es in Zukunft irgendwann unterstützt wird, aber zu dem Zeitpunkt, also das ist Betriebssystem, aber dass sie irgendwas noch updaten, aber zum aktuellen Zeitpunkt hast du zwar ein 4K-Display, aber keine 4K, zeigt keine 4K, zeigt Inhalte nicht in 4K-Qualität an.
Was und wären denn deiner Ansicht nach Anwendungen, abgesehen von VR, wo sich 4K auf so einem kleinen Muckeldisplay...
Du siehst den Unterschied nicht. Ja. Du siehst den Unterschied mit einer Lupe. Also im Heise Forum, da ist so ein bisschen Diskussion darüber, ne? Wenn man also perfekte Augenstärke hat, wie heißt das, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls Auflösungsvermögen, eine Bogenminute, dann würde man angeblich auch mehr als 300 dpi auflösen können, weil zum Beispiel kleine Kinder können so dicht mit ihren, können auf 3 Zentimeter Abstand fokussieren, was wir alle nicht mehr können. Aber ich denke, 800 dpi ist definitiv mehr, als man wahrnehmen kann. Und deswegen denke ich, ist VR tatsächlich die einzige sinnvolle Anwendung.
Zumindest im Augenblick, wenn es jetzt irgendwie irgendwann mal 3D-Zeug gibt oder so, dann
klar. Ne,
aber,
ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt schon, als wir als es auf der Pressekonferenz angekündigt wurde, schon vorher, als man so die Gerüchte gehört hat, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, und dann bei der PK, warum macht Sony nicht Werbung mit VR? Das ist doch das Thema. Warum sagen die nicht, hey, das ist die VR, das VR des
vielleicht ist das der Grund. Vor allem, weil Sony ja selbst die Morpheus für die PlayStation 4, Sony ist VR sozusagen. Sie könnten sagen, wir haben jetzt mit unserem Telefon die hochauflösende VR-Brille aller Zeiten. Das wäre weil es gibt keine VR-Brille mit 4K-Display.
Wobei, das könnte jetzt halt wirklich auch, vielleicht ist das, was zeitnah kommt, dass sie halt einfach dieses Display nehmen, die Hardware haben sie ja. Und damit können sie ja jetzt erstmal ausprobieren, was sie wollen. Zum Beispiel eine VR-Brille machen.
Naja, aber glaubt ihr
zum Beispiel dran, die berechnen kann.
Wenn ihr jetzt ein Handy kauft, ein Android-Handy von irgendeinem Hersteller, glaubt ihr dran, dass ihr auf jeden Fall die neueste Android-Version kriegt?
Nee, natürlich nicht. Also man sollte es halt jetzt schon so nehmen, wie es ist. Ne?
Klar. Ja.
Also vielleicht ist es als Technik-Demo einfach zu sehen, dass die Hardware ist da, es gibt die Displays. Aber Anwendungen sind halt noch nicht da.
Also ich glaube, eine wichtige Geschichte, die man dabei auch sieht, ist, wenn auf so einer Messe diese Ankündigungen kommen. Da muss man echt immer auch sehr genau hingucken, was das heißt. Heute war ich auch bei der Telekom, die haben ein Tablet angekündigt für 50 Euro. Alle haben es rausgetickert und dann stand dann
so mit bei
der
Vertrag.
Und dann stand halt drin, 50 Euro kostet es nur, wenn man ein Telekom-Kunde ist, der mindestens halt Telefonie und Internet macht. Okay. Das ist auch für den ist das ein super Deal. Dann ist 50 Euro für dieses Gerät super, aber dann sonst kostet 150. Und so ist es oft auf diesen Messen und so, dass auch bei den Geräten, da muss man wirklich dann nachher nochmal entweder selber hier auf eine Messe kommen und gucken oder eben...
Aber da muss man den Herstellern wirklich vorwerfen, dass die das nämlich genau wissen, dass viele dass hier so eine Hektik ist bei den Journalisten, dass die einfach alles durchlaufen erhitzen, ohne nachzugucken.
Also
und dass dann das so missverständlich erklärt wird, dass es halt letztendlich besser aussieht. Aber
Der Gag war auch bei Acer zum Beispiel. Die haben ein richtig breites Portfolio hier an Smartphones, die halt zeigen und auch ein paar PCs und so, die man in den nächsten Monaten kaufen kann auch. Aber das, was sie auf der PK gezeigt haben, waren Geräte, die auch in einem halben Jahr noch nicht auf dem Markt sein werden. Ja. Das waren teilweise Prototypen, die noch nicht mal irgendwie Hardware drin hatten, die lief so, Also das passt da halt auch wieder mit rein, so, dass der Fokus halt auch einfach so weit in die Zukunft gesetzt wird, dass man das alles nicht für voll nehmen
kann. Aber für die Besucher ist es ja trotzdem so, das, was sie hier sehen, können sie auch Weihnachten kaufen.
Das stimmt.
Ne? Also das muss man ja auch sagen. Auch wenn die auf den PKs irgendwelchen anderen Quatsch zeigen, der noch gar nicht in die Läden kommt.
Ja.
Aber an den Ständen selbst, finde ich, sieht man schon auch ein paar neuere, aber eigentlich die finalen Produkte. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, oder zumindest man kann ein Gefühl dafür bekommen. Ne?
Also sagen wir so, wenn es nicht hinterm Glaskasten ist, ist es ziemlich wahrscheinlich,
dass es im halben Jahr kaufen kannst. Ganz genau. Also das, das was stimmt. man, wo man, was man nicht anfassen darf, das wird auch noch nicht verkauft, aber das, was so zum Anfassen ist, das kann man auch kaufen.
Und wenn man irgendwas bemerkt, was nicht so gut ist, dann sagen sie aber trotzdem immer, naja, das ist noch nicht die finale
Version. Ja, natürlich, das würde ich auch sagen, das ist doch klar.
Ja, klar, ja.
Okay.
Ja. Aber es ist ja noch mehr passiert, außer Mobilkram, ne? Wollen wir ein bisschen über Display sprechen?
Du hast Displays. Ja auch,
ja?
4K.
Was war denn?
4K. Ey, endlich 4K. 4K an, genau.
Ist das
was man
4K?
In so einem Muckel-Display, 5,5 Zoll, auf 4K, 800 dpi, ist natürlich Unsinn. Also braucht kein Mensch. Bisschen anders ist es bei großen Fernsehern. Also wenn du jetzt 65, 75 Zoll, da wird das richtig cool, 4K.
Aber musst du trotzdem dicht davor sitzen.
Bei 75 Zoll darfst du auch 3 Meter weggehen, das geht. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, einen kleineren 40 Zoll, lohnt sich das nicht. Also ein 40 Zoll Fernseher, 1,40 Meter Diagonale, brauche ich eigentlich kein 4K.
Es sei denn, ich benutze den fast so wie so ein Computermonitor, dass ich direkt davor sitze.
Das ist was anderes,
ne?
Genau. Okay. Aber als normaler Fernseher. Trotzdem ist 4K, hat sich schon ganz schön durchgesetzt. Also die GfU hat, glaube ich, gesagt, jeder 7. Fernseher, der in Deutschland bis jetzt, also in den letzten Monaten verkauft wurde, war ein 4K-Fernseher. Und das finde ich ganz schön viel. Jeder 7.
Also angesichts der Preise finde ich es gar nicht so überraschend. Denn
genau.
Also wenn man LGs, Samsung oder Sony guckt halt, dann zahle ich, weiß nicht, 200 Euro mehr oder so für
ja,
so
ein bisschen noch mehr, aber so. Genau, kommt ein bisschen auf die Größe an. Ja.
Dafür, dass ich den halt vielleicht 3 Jahre, 4 Jahre länger benutzen kann. Ne?
Aber okay, 4K gab es ja letztes Jahr auch schon.
Ja.
Das ist ja jetzt irgendwie nicht so die Revolution.
Ja.
Was sie jetzt aber genau, dieses Beispiel, wenn ich mir letztes Jahr einen Fernseher gekauft habe mit 4K, kann ich den womöglich gar nicht für die Sachen nutzen, für die er eigentlich gedacht war. Zum Beispiel zum Streamen von 4K-Inhalten. Weil da nicht der Codec drin ist, der passende.
Hm.
Das ist eben das Schicksal der Early Adapter. Ne?
Ja.
Die kaufen irgendwas und denken, jetzt können sie alles machen. Das ist nicht so, aber die Geräte, die dieses Jahr angeboten werden, die können das zum allergrößten Teil. Also die Markengeräte.
Von welchem Material sprechen wir denn jetzt? Streaming?
Streaming, genau. Okay. Also 4K-Inhalte fürs Fernsehen, also jetzt so normal, gibt es eigentlich noch gar nicht. Es startet heute, glaube ich, so ein Demokanal, UHD1 heißt der über Astra. Aber das sagt ja schon der Name, Demokanal, da gibt es Demomaterial. Also da kann ich dann schöne Tierfilme, Landschaftsaufnahmen, alles ganz super.
Klasse.
Ernsthaft, Serien werden oder Filme werden nur gestreamt im Augenblick.
Und haben diese neuen Fernseher auch schon alle diese HDR-Technik oder ist das so?
HDR gibt es, das ist ja so, dass der UHD-Standard, also der 4K-Standard.
Also kurz vielleicht, was HDR überhaupt ist.
Ah, HDR, genau. Ja. HDR kennt man vielleicht aus der Fotografie, High Dynamic Range, also so richtig knackige, kontraststarke Bilder. Das sollen die Fernseher auch können. Das ist Teil des Standards eigentlich von UHD. In der 2. Eskalationsstufe, in der sind wir jetzt gerade. Deswegen müssen die Fernsehhersteller jetzt auch ihren Fernsehern dieses HDR beibringen.
Okay. Das heißt, es gibt mehr Helligkeitswerte.
Ja, also der Kontrastumfang ist größer. Du hast genauso tiefes Schwarz wie ein super helles Weiß. Also und dazwischen spannt sich das auf.
Okay, weil also an sich hat es ja, rein technisch hat es ja nichts mit der HDR-Fotografie zu tun, oder? Also außer, dass der Kontrast höher ist, aber...
Nee, bei der HDR-Fotografie macht man mehrere Aufnahmen und baut die dann quasi zu einer zusammen und der Fernseher muss es aber jetzt in eins können. Also ein Bild, ein HDR.
Und ist da, also sind es dann normale LCDs oder braucht man dafür schon OLEDs?
Also meiner Ansicht nach OLEDs können das eigentlich per se, dank ihres tollen Schwarzes.
Was ja wirklich dunkel ist, einfach mit den.
Das ist der Vorteil. Du stellst einfach aus. Ne? Also an der Stelle, wo das Pixel, wo es schwarz sein soll, wird das Pixel ausgestellt. Leuchtet es nicht so. LCDs können das nicht. Die Hintergrundbeleuchtung ist die ganze Zeit am Gange.
Es gibt also keine HDR-LCDs?
Doch, doch.
Ah, ja, okay.
Und jetzt gibt es eben so, dass die Local Dimming machen müssen, wirklich auf einer kleinen Ebene. Also wenn ich. Bei einem OLED kann ich das Pixel ausschalten, das kann ich beim LCD nicht. Da muss ich dann in einem kleinen Bereich das Backlight ausschalten.
Okay.
Das heißt aber auch, das können nur die sehr teuren Fernseher.
Wo dann eins LEDs über die ganze Fläche verteilt
sind. Genau, da sind im Hintergrundlicht sitzen ganz viele LEDs, nicht in Pixelgröße, sondern die sind schon noch ein bisschen größer, sagen wir mal so, ich tippe jetzt mal so 5x5 cm oder so ein Raster. Und an der Stelle kann ich es dann dunkel machen. Das erhöht den Kontrast enorm, den Innenbildkontrast, aber das können nur die sehr teuren Geräte. Ich glaube, dass nicht so viele Leute, keine Ahnung, 4.000 Euro für einen Fernseher ausgeben wollen.
Wir haben ja vor ein paar Wochen auch in CT Uplink schon so ein bisschen über die TV-Technik, ja. Zukunftsgerät, deswegen vermute ich ja, du bist ja eh schon, bevor du auf die Messe gegangen bist, wusstest du eigentlich schon eigentlich sehr stark, in welche Richtung es geht. Gibt es denn dann überhaupt noch was, was dich auf so einer Messe überrascht, oder kommen dann eigentlich nur die Sachen, wo du eigentlich schon so halb aus den Laboren schon irgendwie vorher gesehen hast?
Wir haben nun ausgerechnet vor der IFA uns das selber angeguckt, der Vergleich OLED-LCD, der wird hier so ein bisschen gepusht und haben schon gesehen, das gibt so Stärken und Schwächen. Insofern, nein, überrascht mich nicht. Was mich überrascht hat, ist, dass Panasonic als zweiter großer Hersteller einen OLED-Fernseher jetzt verkaufen will. Bis jetzt verkauft nur LG OLED-Fernseher.
Die haben ja früher viele auf Plasma noch gesetzt,
genau,
als letzte, ne?
Genau, und haben in ihrer Pressemitteilung tatsächlich geschrieben, so ein guter Schwarzwert wie Plasma ohne Flimmern. Haben sie geschrieben, das fand ich echt cool.
Ja, weil
cool,
sie keine Plasmas mehr im Programm haben.
Ja, nein, dass sagen, sie auch zugegeben haben, die Plasmas haben also geflimmert.
Ja, aber weil das sie die aus dem Programm genommen haben, deswegen können sie es jetzt sagen.
Jetzt,
ne?
Können sie es sagen,
also genau. Sie wussten schon immer, was das
sie
was
wussten schon, wo die
Plasma
Probleme sind, genau. Okay. Also das hat mich überrascht, das kann ich sagen. So.
Und Philips, das ist doch auch überraschend gewesen, oder?
Mit dem, ich wusste es schon vorher,
ach so, okay.
Aber ja, die haben dieses Ambilight aufgebaut, das Ambilight. Ist ja so ein bisschen Geschmackssache. Das ist so diese Rückbeleuchtung für die Wand.
Bunt, ne?
So Kitsch. Genau, naja, sagst du.
Ja. Quasi eine Hue hinten dran, so, die dann.
Ja, genau,
Farben.
Eine Hue hinten dran. Also
die gibt farblich mehr oder weniger das
Bildinhalt wieder. Genau, ne? Passt sich dem so an. Wenn auf der rechten Seite blau und auf der linken Seite grün ist, dann leuchtet dieses Hintergrund an der Wand auch so. Und das haben sie jetzt aufgepeppt und haben statt LEDs kleine Beamer in den Fernseher hinten reingemacht. Und die machen das jetzt noch größer, so 1,50 Meter, also Radius 1,50 Meter ungefähr, noch mehr.
Das sind wirklich richtige Beamer?
Das sind richtige Mini-Beamer. Pico-Beamer mit, ich weiß nicht mehr, 352 mal 280 oder so, diese WVGA-Beamer.
Dann führen die quasi den Bildinhalt weiter oder was, interpretieren den weiter.
Genau.
Die haben da wahrscheinlich eine große Charge irgendwie übergehabt, nachdem die ganzen Samsung und so, diese ganzen Beamer-Handys nicht verkaufen konnten.
Genau, weil diese Pico-Beamer sind ja ganz schön teuer. Die kosten ja mindestens 100 Euro.
Ich glaube,
Euro.
Dass dieser Ambilux auch nicht ganz billig ist.
Ach so.
Das ist also
hast du Preis zufällig im Kopf, was der kosten soll?
Nee, habe ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, die haben noch gar keine Preise bekannt gegeben.
Ja, okay.
Aber ich schätze mal, das ist in 65 Zoll, der wird wohl 5.000 kosten oder so.
Okay. Bist du da, also jetzt mal eine persönliche Einschätzung, Bist du da ein Fan von dieser Hintergrundbeleuchtung? Da scheiden sich ja die Geister so dran.
Ja, also von diesem auf die Wand. Nee, ich finde es doof. Aber ich weiß von vielen, auch in meinem Bekanntenkreis, die kaufen sich extra einen Philips-Fernseher. Ja. Philips sind die Einzigen, die das machen.
Ja.
Wegen dieses Ambilight. Also und ich habe zu Anfang gesagt, oh weia, nicht, bleib mir weg mit dem Zeug. Aber seitdem ich weiß, dass das viele Leute wollen... Das ist ja nur meine persönliche Meinung, ne?
Nee, klar, so. Danach habe ich ja gefragt.
Ja, genau. Ja. Also von daher, cool, wenn die Leute es wollen, sollen sie.
Nee, klar, ja. Okay. Hast du noch ein Highlight, Achim?
Ja, ich bin ja eigentlich gar nicht unbedingt hauptsächlich bei uns für die Smartwatches auch zuständig, aber ich habe hier auf der IFA auch ein bisschen Smartwatches geguckt und war zum Beispiel auch bei Samsung. Und ich finde ja die Gear S2, die neue Smartwatch von Samsung, war für mich so ein bisschen ein Highlight, weil eigentlich, also ich hatte mal mit dir, Kino, und mit Stefan ja auch so mal einen Vergleich gemacht mit der Apple Watch und den ganzen Android-Uhren. Und Samsung hat ja ein eigenes Betriebssystem, Tizen, für ihre Uhren.
Was ganz früher auch mal auf Smartphones
und lief, was jetzt im Fernsehen ist.
Und auch wieder in Smartphones kommt. Also
es lebt ja irgendwie weiter,
Also das ist auch so ein Argument immer bei Tizen, dass ich sage, im Prinzip kannst du das von der Waschmaschine bis auf deinen
Ich glaube, in der Waschmaschine ist es auch drin.
Ja, genau, so wie Android. Aber entsprechend hat natürlich irgendwie jeder, außer vielleicht Apple. Und Apple eigentlich
auch.
Differenziert die Betriebssysteme.
Ja, okay, stimmt.
Aber egal, auf jeden Fall... ich hatte die GS sehr viel auch benutzt und getestet vorher.
Hast du die
Nee, ich habe die Zenwatch tatsächlich Aber was bei der GS war einfach, die kann einfach alles. Sie hat sogar ein UMTS-Modul drin und so und sieht aber aus wie so ein kleines Telefon am Armband. Und das fand ich immer ein bisschen... Bisschen nervig, sah einfach nicht aus wie eine schicke Uhr.
Weil die so groß
schon so ein Klopper,
genau.
Ja.
Genau.
Ja.
So, und die Gear S2 sieht einfach aus wie eine Uhr. Es ist ein rundes Design. Es war von der Größe genau wie meine Armbanduhr und hat sich auch angenehm angefühlt. Gut, das ist jetzt bei vielen so, aber ich habe echt spontan, finde ich, so nach meinem Gefühl, die schickste Uhr jetzt gerade. Mhm. Und Tizen war bei der Gear S2, war so ein bisschen lahm. Ich hatte das Gefühl, das ist alles so ein bisschen...
Bei der S meinst du? Bei der normalen S,
Entschuldigung. Und jetzt fand ich das super flott und das Tolle ist auch die Bedienung. Du hast hier quasi diesen Drehring, der heißt bei Uhren, habe ich jetzt gelernt, Lünette.
Wie heißt der bitte?
Lünette.
Eine der Lünette. Kleine heißt Krone, ne? Und der große heißt Lünette.
Genau, das ist eine Lünette.
So tauchmäßig.
Das heißt, der Rahmen ums Display rum, wie bei Taucheruhren, den kann ich so drehen.
So gezahnt, ne?
Der ist gerastert ein bisschen.
Ja. Es gibt zwei Versionen. Die Galaxy, die normale Gear S2 hat einen ganz glatten, normalen. Und die Classic, die sieht noch ein bisschen verzierter, ein bisschen mehr Profil, die hat so ein bisschen Geriffel, wie so eine Briefmarke, so ein bisschen so
zählen. Aber wenn man das dreht, hat man noch eine Rasterung immer, oder?
Ach so, das meinst du. Ja, das rastet immer so ein bisschen ein.
Genau.
Und dadurch weißt du auch ziemlich genau, gehe ich 3 Schritte vor, 2.
Oh, ja.
Und dann scrollst du so durch die Widgets und verschiedene Menüs. Und das fand ich super intuitiv und
es war so ein, also ich, auf der Präsentation haben sie dann eigentlich auf der runden Uhr dann so die Symbole wie die Zahlen sonst auf der Uhr gezeigt, ne? Und dann ist man da durchgegangen.
Genau, die Apps sind dann zum Beispiel so organisiert, wenn du zwischen den Apps aussuchst. Hm. Und an sich fand ich.
Aber das ist mechanisch, ja?
Genau.
Ja.
Und das ist, aber das ist, also finde ich eine super
geniale. Ich würde ja denken, dass ich lieber an so mit dem Touch am Rand. So wie das bei den ersten iPods war.
Ja, aber die Haptik ist einfach, super, weil du halt auch wirklich jeden Schritt spürst und du im Prinzip ein sehr gutes Gefühl dafür hast, wie schnell oder langsam du dann da scrollst und wie weit du gehst. Also ob du 3 Apps weitergehst oder nur 2.
Da muss ich jetzt mal sagen, ich bin ja nicht als Apple-Fan bekannt, aber da finde ich ja dieses Scrollrad, was Apple hatte auf den iPods, löst es besser als mechanisch.
Okay.
Aber das gibt es ja nicht mehr.
Nee. Und vielleicht ist es aber auch echt eine Gefühlssache. Also ich habe jetzt keinen Vergleich von einem Touch-Scrollrad, aber vom Gefühl her fand ich es einfach total schön und angenehm so.
Und hast du dich denn gleich zu Hause gefühlt? Also ich hatte Screenshots nur gesehen und die sahen komplett anders aus als das von der S.
Genau, das Tizen ist sehr stark überarbeitet und es ist auf jeden Fall so, finde ich aber bei allen Smartwatches, die ich bisher gesehen habe, auch bei Android Wear und bei Apple, du musst erstmal dich ein bisschen zurechtfinden. Also du hast halt irgendwie rechts Widget, links hast du Notifications, dann gehst du irgendwie runter und hoch und das ist halt alles da.
Du musst es lernen,
Du musst es auch lernen, aber wie gesagt, so von der Bedienung alleine, diese Krone von Apple, die finde ich total.
Ist die gerastert eigentlich?
Ja, die hat auch so geriffelt, Aber
geriffelt und gerastert sind halt
Also bei den Drehungen, ist es stufenlos, die Drehung, oder ist es so...
Ich glaube, es ist gerastert. Aber ich fand es zu klein. Also das war so...
Also so vor allem, ich habe jetzt hier eine normale, übliche Uhr. Es ist halt nichts, wo man irgendwie so...
Das ist nicht so ein befriedigendes Gefühl. Nee.
Weil man kann es nicht einfach schnell hingreifen. Genau. Es ist ziemlich friemelig. Dann hier mit dem, bin ich immer mit dem Finger irgendwie zwischen Uhr und Arm und so.
Genau. Und dafür ist das ja, das ist ja dafür da, dass man einmal, oder wenn Zeitumstellung ist oder was
weiß ich. Das Ding ziehe ich zweimal im Jahr
raus. Ja, genau.
Eine Sache, die mir aber auf jeden Fall gefehlt hat, ist, wenn du dann so die Apps auswählst mit diesem Drehring, dann würde ich eigentlich gerne auch einfach einmal drücken,
einfach so auszuwählen
oder so. Und du musst halt nochmal einmal auf
Tasten.
Das ist bei Apple genau das gleiche Problem. Man dreht so und dann hat man eben im Gefühl, dann drückt man es rein und bestätigt, aber das ist, da kommt man in ein anderes.
Das war so das Einzige. Aber ansonsten, und es war wirklich flott auch, wie gesagt, Tizen fand ich bei der GS auch so ein bisschen langsamer.
Aber drinnen ist die gleiche Hardware wie bei vielen anderen Smartwatches, oder? Also dieser Snapdragon 400 oder so?
Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ja, im Prinzip schon, glaube halbes Gigabyte RAM und so, aber müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Okay. Und was ich noch sagen wollte ist, auch ganz interessant, bei der Gear S war immer so eigentlich cooles Paket, wenn man das so haben möchte, auch mit UMTS und so, aber du brauchst eigentlich eine Samsung-Uhr. Ein Samsung-Smartphone, wenn du es koppeln möchtest. Wenn du es koppeln möchtest, und das ist ja eigentlich doch das, du möchtest deine Notifications vom Handy eigentlich drauf haben.
Wofür brauche ich sonst die Uhr?
Ja gut, du kannst halt dieses ganze Health-Tracking auch machen, aber eigentlich willst du auf jeden Fall die Notifications.
Ja.
Und dieses Koppeln ging vorher nur mit Samsung, ist jetzt bei der neuen und wahrscheinlich auch mit allen, gehe ich von aus, Android 4.4 aufwärts. Ist ja auch kein Hexenwerk. Ich
mein, die haben kein iOS, oder?
Nee, bisher nicht. Aber die haben
1,5 GB RAM, ne?
Genau, und du brauchst 1,5 GB RAM wohl auf dem Handy. Weiß nicht, ob sie damit vor allem halt dafür sorgen wollen, dass es wirklich die Geräte dann...
Ab welcher Klasse haben Handys 1,5 GB RAM?
Naja, aber alles so über 300, 400 Euro nochmal. Also es ist eigentlich Standard mittlerweile schon fast so. Bei den leicht gehobenen Handys, wenn die Billig-Handys, da gibt's, die haben jetzt mittlerweile 1 GB und so 60 Euro Android-Smartphones, also low-end, die haben noch vielleicht einen halben Gigabyte. Genau. Aber die Leute kaufen sich, glaube ich, auch keine Smartwatch.
Genau.
Eine entscheidende Frage hat aber Samsung noch nicht beantwortet, zumindest Stand jetzt gerade. Also es kann sich auf der IFA ja auch immer dann im Stundentag ändern. Ich habe zumindest noch keine Preise gehört und das ist natürlich nochmal die große Frage. Ne? Wenn die dann irgendwie so teuer ist wie eine Apple Watch oder noch teurer, dann muss man
was hat die S gekostet?
Oh, das muss ich jetzt auch nachgucken. Das
weiß
ich.
Aber es war schon auch eher high-end. Was kostet die GS?
War auch irgendwie teurer so als die anderen, ja. Aber das ist ja klar, weil da ein UMTS-Modul drin ist.
Ja gut, also ich meine, hier auf der Messe hatten wir jetzt auch schon ein paar neue Uhren für 400 Euro, selbst die von Huawei oder so kostet so viel. Also wäre absolut vorstellbar, dass die dann auch in dem Segment liegt, ne?
Du hast aber auch 150 Euro Uhren inzwischen, ne?
Und ja, Leute, genau, das auch. Auch die Pebble ist ja viel, die neue Pebble ist ja viel teurer geworden als die alte. Das finde ich, das ist mir unklar, weil ich finde eine Smartwatch ist nicht so geil, dass ich so viel Geld dafür ausgebe, sondern ich würde vielleicht, wenn es mir Spaß machen würde, einen Huni oder so dafür ausgeben. Aber in dem, oder 150.
150, oh ja.
Aber in dem Bereich gibt es fast gar nichts.
Nee, ist schwierig. Das ist, was ich noch zumindest halbwegs interessant war, auf der Samsung-Präsentation haben sie für Sekundenbruchteile noch irgendwas angeteasert, was Galaxy View heißt. Gibt es da noch irgendwelche Infos? Ist da noch irgendwas gekommen?
Nee, ich meine, es wird wohl ein Tablet werden und ich habe so das Gefühl, Samsung versucht gerade oder ändert gerade so ein bisschen seine PR-Strategie, weil das haben sie auch bei der die Samsung, die neuen High-End-Geräte, haben die auch alle schon vorher vorgestellt, das S6 Edge Plus haben wir drüber geredet und andere Geräte und dann haben sie einmal so einen kurzen Teaser gemacht auf die Uhr. Jetzt kommen sie da, machen einen Teaser. Im Oktober soll nochmal irgendwie eine PM-Event, wahrscheinlich eher nicht, aber eine Pressemitteilung rauskommen. Und keine Ahnung, es wird einfach nochmal ein Tablet geben, wahrscheinlich irgendwas Großes. Die haben irgendwie irgendwas Think Big oder so, hat nicht, ich weiß nicht mehr, irgendwas in die Richtung gesagt.
Irgend so ein inhaltsloser Claim
halt. Es klang für mich so, als wird es vielleicht was größer von der Größe her. Aber keine Ahnung. Ja. Ich meine, Samsung gibt im Monatstakt irgendwie neue Tablets raus. Also ich bin jetzt auch nicht, weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt irgendwas Aufregendes wird.
Ja, gut, okay. Willst du darüber noch reden?
Ja, darüber wollen wir noch reden.
Hat auch heute jemand ins Forum geschrieben, dass wenn Keno redet immer über seine blöden Pappbild.
Also vielleicht reden wir erstmal ganz kurz
über das. Erstmal noch zur CT. Die gibt es natürlich noch am Kiosk. Da steht auch ganz viel über die IFA drin.
Und das S6 Edge Plus ist schon getestet.
Genau, wir haben einige Geräte schon vorher gekriegt oder haben zumindest darüber geschrieben.
Ja, nee, ist ein ausführlicher Test vom Kollegen Alexander Spier. Und
VR-Brillen aus Pappe stehen auf dem Titel.
Ja, das ist ja super. Drin.
Alles überall.
Ja. Nee, ansonsten noch die Übersicht über die IFA. Nächste Hälfte wird bestimmt auch nochmal was sein. Und dann noch, wer ein passendes Handy hat, aber noch keine passende VR-Brille, findet dieses Heft noch, zumindest irgendwo im Bahnhofskiosk oder so wahrscheinlich. Ne?
Ja, gerade die Bahn, bei den Bahnhöfen ist es, habe ich gehört, ausverkauft, aber gibt noch
gut sortierte Fachhandel.
Und hier auf der IFA kriegt man das Heft, das kostet ja eigentlich 12,90.
Jetzt müssen wir mal sagen, für unsere Radiohörer,
was ist das? Genau. Das ist das CT Wissen Sonderheft Virtual Reality. Da gibt es vor allem eine Virtual Reality Brille dazu.
Die Pappbrille, sonst, Papphalterung für Smartphone.
Papphalterung, genau, mit Linsen. Die sonst auch, glaube ich, nicht viel billiger ist als 12 Euro, außer man bestellt so in Hongkong oder so.
100 Seiten, alles Mögliche über Virtual Reality. Kostet eigentlich 12,90 Euro das Virtual Reality Sonderheft. Aber hier auf der Messe gibt es für 10 Euro. Die Pappbrille, die wir hier drauf gemacht haben, da ist Werbung drauf. Und es gibt die gleiche Pappbrille, die gleiche Qualität, auch hier nochmal als CT. Gut, kann man jetzt auch als Werbung bezeichnen, aber das ist also unsere gebrandete CT-Brille.
Aber technisch ist es die gleiche.
Und
technisch
aber sie ist sieht gleich. Schick aus.
Ja. Sieht schick aus, weil sie eben Hochglanz ist sozusagen, mit so einem Matrix-Look.
Ja.
Und die kostet 8 Euro hier auf dem Stand. Also wer und die kostet sonst im Heise-Shop, kann man sie entweder jetzt oder bald bestellen. Und ich glaube, da kostet sie auch 10, aber den Preis weiß ich jetzt gerade nicht so ganz genau. Und aber ganz toll auf jeden Fall.
Und wenn man auf die IFA noch kommt, ne, die ist ja noch ein bisschen, vielleicht hat der andere eine oder andere.
Haben wir überhaupt gesagt, wo wir sind?
Nein, haben wir noch nicht.
Ja.
Das wollte ich am Ende machen.
Ja, ach so, okay.
Halle 17. Aber wir können jetzt auch sagen, Halle 7?
17.
17,
Also Halle da beim, 17. Genau beim Funkturm. Da beim Funkturm ist so ein
beim
so
kleinen ein Stern, wenn man da runterkommt in die Halle 17, da sind wir dann quasi so focht.
Ja, neben AVM.
Und ihr könnt nämlich nicht nur das VR-Heft kaufen, sondern ihr könnt nämlich auch VR-Brillen einfach so ausprobieren, wenn ihr das nicht kauft.
Ach ja, genau. Also diese
Weil wir haben nämlich, habt ihr nämlich so einen kleinen Rundgang durch die CT-Redaktion gefilmt. Den kann man hier, glaube ich, gucken, oder?
Genau, also man kann, wir haben hier 5 von diesen Pappbrillen mit Smartphones hängen und da kann man so einen Rundgang durch CT machen. Also zum Beispiel den Akustikmessraum, das heiße Gebäude von draußen, unseren
Display-Labor,
natürlich Fotolabor, das Uplink-Studio. Und das kann man sich halt hier so in 360 Grad angucken. Und ich glaube, wir wollen die Fotos auch veröffentlichen noch. Ne?
Wir wissen noch nicht genau wie,
aber das machen wir. Und man kann hier wieder Achterbahn fahren mit der Octus Rift, leider nur die DK2, die Entwicklerversion.
Dafür aber mit einer super coolen Achterbahn im Minecraft-Look.
Pixel-Achterbahn.
Leider nicht in 4K.
Nee.
Aber auch nicht bei Sony.
Die sehr, sehr hart ist. Also die Leute, die werden da schon...
Göbeln hier am laufenden Band.
Ja. Sehr schön.
Ja. Sind wir fertig mit der Werbung?
Wollen wir nicht mal alle... Alle Hefte, die wir hier so verkaufen?
Nein, die Leute schalten jetzt schon ab.
Ja. Nee, kommt vorbei, wenn ihr auf der IFA seid. Hier gibt es eine ganze Menge zum Ausprobieren und zum Sehen. Vielleicht erwischt ihr auch noch irgendjemand von uns.
Und natürlich, es gibt auch noch tollere Virtual Reality. Wir wollen ja nicht so viel Werbung machen. Also bei Sony gibt es die Project Morpheus, die ist fantastisch. Und die HTC Vive kann man hier auch ausprobieren auf der Messe. Da ist unsere schon, wie alt ist die? DK 2,5 Jahre oder so, ist natürlich irgendwie nicht ganz so toll. Aber auch natürlich toll. Aber ja.
Und einen Haufen anderen Kram.
Ja. Genau.
Und ihr könnt uns vielleicht auch noch treffen, wenn ihr die nächsten Tage hier vorbeischaut.
Genau. Ja, gut, alles klar.
Dann würde ich sagen,
sind wir fertig mit der IFA, ne?
Ja. Guckt ins Heft rein und nächste Woche sind wir wieder im
sehen uns wieder im zu Büro. Hause.
Und dann werden wir über das Heft reden, über die vielen schönen Themen, die hier noch
wenn zu finden sind. Wenn wir den ganzen Technikkram heile nach Hause kriegen, weil unser Video Johannes, der immer hier die Technik macht, das war so, als wenn er irgendwie aus so einer 100 Quadratmeter Wohnung auszieht, weil er diesen ganzen Technikkram hier nach Berlin transportiert hat. Der hat geschwitzt wie so ein
Wie so ein Videoproducer.
Okay.
Alles klar. Wir sehen uns nächste Woche, ne?
Jo.
Und euch viel Spaß. Bis dann.
Ciao.
Ciao.